War interessant, ich hatte heute meine Brille vergessen und ich habe jetzt ein Ersatzteil bekommen. Ich hoffe, dass es hinhaut. Nun, das ist nicht so schlimm, wenn es sich um eine Brille handelt. Schlimmer ist es, wenn es, wie wir in Matthäus 25 haben, dass plötzlich jemand vor der Entscheidung steht und merkt und hat kein Öl. Das wäre nun bitter. Bei der Brille ist das nicht so schlimm. Einmal gibt's genug, das habe ich hier heute erlebt, man hatte im Hause eine Brille. Ich darf sie tragen. Nun, wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 24. In der Hoffnung, dass ich nicht schon einmal darüber gesprochen habe. Ich würde bitten, dass man mich dann darauf aufmerksam macht. 1. Korinther 10, Vers 24. Da sagt Gottes Wort, niemand suche das Sein, sondern das des Anderen. Niemand suche das Seine. Das ist eigentlich eine Mitteilung des Wortes Gottes, die scharf gegen unsere menschliche Vorstellungen gerichtet ist. Denn wir werden in eine Welt hineingeboren, die ist nur so ausgelegt und man versteht heute unter irdischem Leben nur noch das, was man erkennt, um alles anzuwenden gegenüber den Staat, gegenüber den Arbeitgeber, gegenüber die Krankenkasse, gegen die LVA, alles, was irgendwie mit Geld in Berührung steht, auszuschöpfen. Niemand suche das Seine. Daher möchte uns klar machen, dass hier nicht gemeint ist, dass wir keine Altersunterstützung holen sollen. Das meint Gottes Wort nicht. Aber es kommt auf die Gesinnung darauf an, ob wir uns selbst suchen. Ich war Jahre in Gefangenschaft im letzten Krieg. Und das war interessant. Wir bekamen mit einer solchen Baracke, in der wir waren, so ein Stückchen Butter. Das musste durch 48 Teile geteilt werden. Und wir bekamen so und so viel Brote, die mussten durch 48 gleiche Teile geteilt werden. Da war Folgendes, da kam jeder dran, das war genau aufgeschrieben, wer dran war am Teilen. Und da war ausgemacht, wer am Teilen war, musste dann das Letzte nehmen, was übrig blieb. Und zwar aus folgendem Grund, weil sonst der geteilt hat, niemand durfte irgendwie zufassen, der hätte dann zuerst zugefasst. Und damit er bedacht war, dass alles korrekt und sauber geteilt wurde, war jeder verpflichtet, und da passten immer 3, 4 Pasten auf, vom ersten bis zum letzten Schnitt, dass da nichts gemacht wurde. Niemand suche das Seine. Aus diesem Grundsatz heraus musste so geteilt werden. Das ist interessant. Wie wir alle von Natur aus Egoisten sind, bis ins Letzte. Nun, in der Kriegsgefangenschaft, da ging es um Existenz und Nichtsein. Und da kann man das schon verstehen, denn Hunger tut weh und wer das über Jahre hinaus erlebt hat, der weiß das, wie das ist. Bitter, bitter. Und da bricht dann auch alles durch, was vom menschlichen Charakter gezeichnet ist. Nun, hier haben wir es mit dem Worte Gottes zu tun und nicht mit menschlichen Meinungen. Der tiefste Wesenszug, die Äußerung der Sünde, ist die Selbstsucht. Und selbst die Wurzel allen Übels hat hier als Geiz die notwendigen Widerlager, wo sich etwas hineinspannt. Den Anfang finden wir schon vor der Menschschöpfung. Also bei den Engelbilden. Dort beginnt eigentlich dieses Problem schon. Denn in Judas 6 lesen wir, dass diese Engel ihre eigene Behausung verließen. Warum denn? Warum haben sie damals ihre eigene Behausung verlassen? Weil sie selbst Herr sein wollten, und das konnte nur geschehen ohne Gott. Sie hatten darin das eigene, ihr eigenes gesucht, ihre eigene Herrschaft. Das war auch ihre Sünde. Das war auch das Verlassen ihrer Behausung. Denn von Hause aus mussten sie gehorsam sein. Wer den Gehorsam gegen Gott legt, legt sein Zuhause ab, was von Haus aus gelehrt wird. Den Beginn der Selbstsucht finden wir im Verhalten des damaligen bekannten Engelfürsten. Und wie Gottes Wort sagt, dem damaligen gesalbten Cherub. Von dieser Salbe ist heute an ihm nichts mehr zu sehen. Aber das, was wir an ihm sehen, ist sein totaler Fall. Das ist Satan. Er war ein Engelsfürst, der Oberste, der Cherub, und war von Gott gesalbt. So lesen wir es in Hesekiel 28. Er war der Oberste von allen, und in seinem Herzen ging etwas vor, das bislang noch nie da war. Und nicht nur bei diesen Engeln, sondern auch bei uns Menschen finden wir nun diese Wesenszüge. Beachten wir die Selbstsucht, von der auch Jesaja redet. Kapitel 14, Vers 14, wo dieser Engeloberste spricht: Ich, wenn schon ein Satz mit Ich anfängt, da wissen wir gleich, was dahinter steht. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Das war der Vorsatz, die Vorgabe seines Herzens. Damit hat er seine eigene Erhöhung gesucht. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Und die Heilige Schrift, Gottes Wort, lehrt zu diesem Thema: Wer sich selbst erhöht, den wird Gott erniedrigen. Das ist der Grundsatz Gottes für solches Verhalten. Wir wären nie auf den Hund gekommen, in der Weise, dass wir alle sterben mussten, wenn wir uns nicht wieder Gottes Wort selbst erhöht hätten, wieder das Verbot des Herrn, schuldig zu werden und die verbotene Frucht zu essen. Diese Selbstständigkeit hat uns in die Erniedrigung des leiblichen, physischen Todes geführt. Gott hat uns damit erniedrigt. Und eben deshalb, weil die Selbsterhöhung nicht, eben nicht das des anderen sucht, haben wir es mit einer gottwidrigen Angelegenheit zu tun. Selbstsucht ist eine Sucht. Menschen, die in der Selbstsucht leben, sind süchtig. Selbstsucht ist eine Sucht, die sich selbst sucht. Das ist die Sucht. Nicht allein in den Finanzen, sondern auch in der Ehre. Sie sucht eigene Ehre. Sie sucht eigenes Recht. Suchtmäßig. Ich weiß nicht, ob wir hier in Laubes-Eschbach Süchtige haben. In Frankfurt jedenfalls da Mümmels. Und solch ein Süchtiger, der kommt mit eigenen Vorsätzen nicht zurecht. Er bedarf der ganzen Gnade Gottes. Diese Selbstsucht sucht aber auch selbst Herr zu sein. Auch das liegt darin. Sie versucht, sie unternimmt den Versuch, sich selbst zum Herrn zu machen. Das finden wir im Anfangsstadium beim Feind, der in seinem Herzen sagte, ich will mich gleich machen, dem Höchsten. Warum wollte er sich gleich machen, dem Höchsten? Weil Gott über ihn stand, also wollte er auch hinauf auf die Stufe Gottes. Umgekehrt haben wir es bei Jesus, von dem gesagt wird, dass er es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Weil er ja Gott war, der macht es umgekehrt. Er demütigte und erniedrigte sich, bis er hier auf dieser Erde im Fleisch ankam. Es war genau umgekehrt. Jawohl, darin sehen wir das Verhalten Jesu, dass er nicht sein eigenes suchte, sonst hat er sich nicht so weit unter die Engel erniedrigt. Er suchte uns, das andere. Er suchte das des anderen, unsere Verlorenheit. Deshalb suchte er uns in unserem Zustand der Gottesferne. Darin wird Gott verleugnet, wenn wir selbst suchen, Herr zu sein, Herrschaft zu sein über unsere Lebensprobleme. Es ist Abkehr vom alleinigen Herrn und Gebieter, unserem Gott. Denn wir geben vor, selbst Meister zu sein, obgleich Gottes Wort sagt, dass einer euer Meister ist. Und bereits beim Sündenfall im Garten Eden kam der Feind mit dem gleichen oder ähnlichen Angebot zu den Menschen. Ihr werdet sein wie Gott. Er gab ihm vor, in einen gleichen Bezug der Selbst Erhöhung und der Selbstherrschaft. Das war sein Angebot. Das war seine Offerte, die den Menschen unterbreitete, von dem der Mensch nicht ahnte, was hinter seinem Lügenwerk steckte, denn bislang hatte er es mit einem wahrhaftigen Gott zu tun, der in diesem Garten wandelte, wie wir lesen, und dieser lebendige Gott hat bisher nur in der Wahrheit zu diesen Menschen geredet. Und hier kam nun einer, der war von der anderen Fakultät. Der redete etwas, was nicht stimmte, und das war ihnen absolut fremd. Und deshalb legte er sie auch aufs Kreuz. Deshalb tragen wir heute noch die Folgen dieser Dinge. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist ganz gewiss ein Angebot, ein Engagement an den Menschen. Ihr werdet sein wie der, der dort im Garten ab und zu rumläuft. Das war schon was. Nun, wenn das der Adam zur Eva gesagt hätte, da hätte die Eva gesagt, das glaube ich dir nicht. Oder umgekehrt. Aber so sagt etwas anderes. Ein ganz anderer redete. Und wie war denn Gott? Wenn nun Satan dieses Angebot unterbreitet, ihr werdet sein wie Gott. Wie war denn nun Gott? Was beinhaltete nun dieses Angebot? Nun, er war selbst Herr. Das war das Angebot. Weil Gott selbst Herr war, bot Satan an, ihr werdet auch Herr Gott sein. Und hier sagt der Feind, ihr werdet die gleiche Stellung einnehmen. Und dieses Schlangenwort reizte nun die ersten Menschen, die ja gar keine Erfahrung im Umgang mit dem Bösewicht hatten. Und zwar so stark, dass sie die verlogene Selbstherrschaft vor der Theokratie vorzogen, vor der Gottesherrschaft und in die absolute Verdammnis vor Gott fielen. Damit vollzog sich ein Besitzwechsel zwischen der Eigentumsrechtlichkeit Gottes gegenüber den Menschen, sodass dieser Wechsel nun die Eigentumsrechtlichkeit gegenüber Satan erkennen ließ. Und damit ist der Mensch in die Hände des anderen, nämlich des Feindes, gefallen, bis heute. Und nur der durch das Blut Jesu sich reinwaschen lässt, bis zur Wiedergeburt kommt, ist nun frei und hat jenen alten Wechsel wieder rückvollzogen. Das heißt, dass durch die Liebe Gottes und der Macht des Herrn ein Eingriff erfolgt ist, die Gottes Wort Wiedergeburt nennt. Und durch das Wiedergeborenwerden vollzieht sich schlicht und einfach eine fürs menschliche Auge nicht sichtbare Geburt, weil sie einfach auf der Ebene und dem Sektor des Geistlichen geschieht. Wenn Gottes Wort von Wiedergeburt redet, ist offenbar, dass es eine Geburt schon gegeben haben muss, und das ist unsere leibliche. Und weil Satan uns im Fleische des Leibes in den Tod gebracht hat, brauchen wir durch die Gnade Gottes offenbar geworden die Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Wir lesen übrigens den Rededialekt zwischen dem Herrn Jesus und dem Obersten der Schriftgelehrten, diesen Nikodemus, in Johannes Evangelium Kapitel 3. Wenn wir allein Gottes Wort lesen, lesen wir in den nächsten Tagen Johannes Kapitel 3 eifrig durch und bitten den Herrn, dass er uns die Gedanken recht groß macht, dass wir uns an ihnen erfreuen können. In dem Augenblick, wo wir wiedergeboren sind, erfreuen wir uns an diesem Wort, weil es unsere Stellung der Errettung und Erlösung durch Jesus bestätigt. Damit vollzieht sich Gottes Wort, dass Gottes Geist, unser Menschengeist, Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes heißen. Das ist eine der Bestätigungen von Format, so möchte ich sagen. Denn sie ist elementar im Worte Gottes enthalten, ist Eckpfeiler für unsere Heilsgewissheit. Das selbstsüchtige Wesen der Ursünde beschreibt der Prophet Jesaja in seinem Kapitel 53, Vers 6. Und dort heißt es: Wir wandten uns, ein jeder auf seinen Weg. Auf seinem Weg wandten, nicht auf Gottes Weg. Deshalb lesen wir auch im Alten Testament, als Israel ganz in der Gottesferne war, da lesen wir: Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das war die eigenen, das war des Menschen eigener Weg. Wir wandten uns. Das waren gekrümmte Wege. Gewunden haben wir, aber wir sind dennoch den eigenen Weg gegangen. Das würde auch der Prophet hier sagen. Wir haben uns gewunden auf unserem eigenen Weg. Wer windet sich denn? Die Schlange. Das will hier der Prophet sagen, dass es ein Schlangenweg war, auf dem wir uns bewegt haben. Ein Unterschied, welchen Weg wir gehen, denn Weg und Weg ist nicht das Gleiche. Das merken wir auch beim Autofahren, wenn Schlaglöcher kommen, da kann man nicht so fahren, wenn die Straße gerade und sauber ist. Wir wandten uns, sagt er, im Vergangenheitszustand. Das heißt, jeder, der nun in Christus zur Ruhe gelangt und gekommen ist, er darf nun den anderen Weg gehen, von dem Gottes Wort durch Jesus sagen lässt: Ich bin der Weg. Und verbinde diesen Weg auch gleichzeitig mit der Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und in dem Augenblick, wo wir in dieser Wahrheit gefunden werden, verbindet Gottes Wort das ewige Leben. Der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Alles in Jesus. Der Jesus hat uns den Weg gewiesen zum ewigen Leben. Der Jesus ist uns Wegweiser geworden zur Wahrheit. Der Jesus ist der Weg selbst. Und damit gibt es keinen anderen Weg, der zum Leben führt, außer Jesus. Obgleich wir persönlich wissen, dass Jesus dieser alleinige Weg ist, der zum Vaterhaus führt, gehen wir aber durch den Trieb des Fleisches gern eigene Wege. Wir wissen das zwar, dass Jesus der Weg ist, und wir sollten unsere eigenen Wege ausschließlich ausrichten nach der mitteilenden Aussage des Wortes Gottes, um auf diesem Weg zu bleiben, um auf diesem Weg den Weg des Lebens zu gehen. Und dennoch müssen wir doch immer wieder feststellen, wir gehen eigene Wege, Menschenwege, die aber ganz sicher in Gericht führen. Wenn wir eigene Wege gehen, verleugnen wir ja den Weg Jesus. Ist doch klar, sonst würden wir keinen anderen Weg gehen. Nun, ganz gewiss können wir unter verschiedenen Richtungen einen Ort ansteuern. Aber um in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, mit unserem Vater im Himmel zu kommen, gibt es nur einen Weg. Das möchte ich hier sagen. Deshalb stellt Gottes Wort ganz klar heraus, dass in keinem anderen das Heil ist, in welchem wir nicht errettet werden können. Nein, die Bibel sagt, in welchem wir errettet werden müssen. Hier sitzt ein göttliches Muss dahinter. Einfach weil es keinen anderen Weg gibt. Am allerletzten den eigenen Weg. Den gibt es schon gar nicht. Denn das wäre Philosophie. Selbsterlösung durch selbst, durch eigenständiges Gedankengut. Vorgegeben wieder Gott. Auch wenn etwas religiös, fromm, vielleicht sogar göttlich klingt, in dem Moment, wo es nicht der Weg Jesu ist, ist er falsch. Da kommen geistliche Hausierer, die kommen so von Haus zu Haus. Das sind falsche Wächter. Sie preisen einen Wachturm an, sind wir da sehr vorsichtig mit diesen Leuten. Das Beste ist, wir unterhalten uns nicht. Ich möchte das immer wieder empfehlen. Denn dazu gehört einmal ein Auftrag vom Herrn. Der Jesus will uns schon in sein Wort einführen, aber wenn wir nicht diese tiefe Gründung in seinem Wort haben, sollten wir die Finger davon lassen. Denn die Lehren, die sie vertreten, stimmen nicht mit der Lehre des Wortes Gottes überein. Die suchen etwas ganz anderes. Die suchen das tausendjährige Reich für sich, was gar nicht für unsere Zeit bestimmt ist. Heute bereitet der Herr Jesus nach seinem Worte sich die Gemeinde zu und nicht das tausendjährige Reich. Das ist eine Sache, die nach dem Gericht gefunden ist, und die Gemeinde ist vor dem Gericht und das tausendjährige Reich ist nach dem, der Gerichtszeit. Wir haben damit nichts zu tun. Diese Leute sind dauernd am Rechnen und die hatten große Rechnungen aufgestellt, und eine dieser gewaltigen Rechnungen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war, dass man errechnet hatte, dass der Herr Jesus 1914 das tausendjährige Reich hier auf dieser Erde beginnen lassen wird. Das hat man über Jahre hinaus posaunt, über die ganze Welt. Und es hat auf dieser Erde noch nie an Dummen gefehlt. Schon deshalb nicht, weil wir das bei den ersten Menschen finden, dass sie furchtbar dumm waren. Das möchten wir schon bestätigen, sonst wären sie nicht auf die Schlangenworte eingegangen. Die haben geglaubt, dass 1914 Gott sein Friedensreich auf dieser Erde beginnen würde. Welch ein Unsinn. Und interessant war, dass 1914 der erste große Weltkrieg ausbrach. Und wenn man einmal im Lügen ist, kommt es ja auf 100 Lügen dann nicht mehr drauf an. Da hat man gesagt, naja, Christus ist schon gekommen, nur wir waren noch nicht reif, und da ist er noch einmal ins Allerheiligste eingegangen. Da hat er noch was zu erledigen. Und so. Solchen unsinnigen Käse kann man Leuten erzählen, die im Worte Gottes nicht zu Hause sind. Deshalb unterhaltet euch nicht zu lange mit diesen Leuten. Sagt ihnen einfach, sie brauchen Jesus in ihrem Herzen. Jesus rettet, betet mit ihnen, da hauen sie gleich ab. Die wollen nämlich nicht beten. All diese Wege werden begangen, um letztlich sich selbst und nicht dem anderen zu gefallen, dem anderen zu helfen, dem anderen letztlich Hilfe zu sein. Einen Verderbensweg können wir nicht gehen, wenn wir ihn nicht auch suchen würden. Ist klar, ich kann niemals ins Meer fallen, wenn ich hier in Hessen bleibe, ganz einfach, weil in Hessen kein Meer ist. Ist ganz einfach. Und wenn ich die Gefahr nicht suche, werde ich in der Gefahr auch nicht umkommen. Es gibt Leute, die fühlen sich im Gefahrenmoment wohl. Die suchen solche Begegnungen. Es ist fleischlicher Anreiz für sie. Und Gottes Wort sagt, wer die Gefahr sucht, wird darin umkommen. Niemand suche das Seine, sagt Gottes Wort. Und bringen wir nun in der Selbstsuche unsere eigenen Gedanken an, wie zum Beispiel bei diesen vermeintlich falsch bezeichneten Zeugen Jehovas, enden diese Wege ganz gewiss in einem Verderben. Schon deshalb, weil sie ja nicht die Wiedergeburt suchen, von der Jesus sagt, dass wir nur dann das Reich Gottes sehen, wenn wir von Neuem geboren werden. Die Selbstsuche wirkt aber nicht selten auch bei Kindern Gottes recht stark und bestimmt sogar oft das Geistesleben. Leider. Die Folgen sind, da heraus resultierend anstelle der Nächstenliebe, die Eigenliebe. Deshalb hat Gott uns eigentlich Gemeinschaft gegeben. Das Gegenteil von Gemeinschaft ist Eigennütz. Eigennütz ist das Gegenstück. Und darunter leidet das gesamte Werk Gottes auf dieser Erde. Alles, was sich selbst dient, was sich selbst sucht. Oft erkennen wir nur die gröblichste Seite dieser Schuld. Vor Gott gilt aber auch die feinste. Die dem menschlichen Auge nicht sichtbare feine Seite. Sie ist so fein, dass ich sie an mir gar nicht erkennen kann. Und weil ich sie nicht sehe, gelange ich zu einer falschen Annahme, meine ich, sie sei nicht da, weil ich sie nicht sehe. Und dafür wundere ich mich umso mehr, dass ich solches beim anderen erkenne. Und weil ich es am anderen erkenne, dieses Unvollkommene, suche ich es beim anderen. Und Gottes Wort sagt, wer das sucht, der wird es finden. Und deshalb finde ich es auch. Ich finde also diese Fehlerhaftigkeit beim anderen. Warum finde ich sie nicht an mir selbst? Weil ich sie an mir nicht suche. Und warum suche ich sie? Weil ich sie nicht sehe und meine, ich hätte sie nicht. Und das ist Selbstsucht. Da sind wir mitten im Thema der Selbstsucht. Das ist sogar der Beweis unserer eigenen Selbstsucht, wenn wir am anderen Fehler sehen und an uns nicht. Das ist der Perfektionismus in der Selbstsucht, der so blind uns machen hat können, dass wir unser eigenes Wesen nicht mehr im Lichte des Herrn erfassen und erkennen. Und der Herr möchte Gnade schenken, denn Jesus ist Licht, er gibt Licht darüber, wenn wir ihn bitten. Und da muss man schon zum Herrn rufen, Herr Jesus, ich möchte ganz offenbar reden in deinem Licht, gib mir mal ordentlich Licht. Ich bin davon überzeugt, wenn Gott uns Licht geben würde, wie Gott Licht besitzt über unsere eigene Sünde, würden wir umkommen. Das ist eine ganz große Gnade. Wir haben solche, die zum echten Glauben, zur Wiedergeburt an Jesus Christus kommen Und die gehen ganz schnell vorwärts in den Dingen des Glaubens, und andere wieder, die laufen wie an der Hemisphäre, und man hat äußerste Bedenken wegen ihres wackeligen Gehens auf diesem Grat. Wie kommt das? Einfach, weil die einen sich im Lichte Gottes tiefer erkennen, so können sie also mehr der Dinge der Sünde in die Vergebung durch Bekenntnis bringen. Andere sehen das gar nicht, vielleicht wollen sie es gar nicht so sehen. Und dadurch wird auch weniger bekannt, und das wenigere Bekennen lässt uns in einer wenigeren Vergebung gefunden werden. Und durch die geringere Vergebung laufen wir Gefahr. Deshalb sollte auch den Kindern Gottes es eigen sein, täglich, jawohl täglich, die Buße vor Gott zu suchen. Solches konstant und fest mit im täglichen Gebetsleben einzubauen. Damit wir nicht erst Gefahr laufen, eine Leiter zu brauchen, um aus der Grube herauszukommen, in die wir gefallen sind, sondern dass der Herr uns bewahren kann, durch unsere Bußgesinnung uns nicht erst hineinfallen lassen zu müssen. Das ist eigentlich das von Gott Gegebene. Der Jesus holt uns sicherlich wieder heraus, wenn wir es aufrichtig meinen, aber er möchte lieber gar nicht erst, dass wir hineinfallen. Die Selbstsucht macht blind für sich selbst. Das ist eine Erblindung, die über Menschen kommen, die in Selbstsucht leben. In welchem Zustand erscheinst du in deiner Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Gläubigen? Kommst du der Gewohnheit wegen und ohne nachzudenken, ohne gebilligt vorher, hier zusammen? Sah der Herr Jesus dich im Verborgenen? Heilige Hände für das Zusammenkommen und errettet werden von Menschen durch dich emporgehoben, als du deine Hände emporhobest zum Gebet vor dem Gott, lebendigen Gott. Kennen wir überhaupt unsere persönliche Verantwortlichkeit in der eigenen Gemeinde und Gemeinschaft, oder kennen wir nur die Aufgaben und Pflichten bei anderen? Wissen wir, dass auch wir selbst von Gott her dazu bestimmt sind, Gelenke der Darreichung unter den Gliedern seines Leibes Christi zu sein? Ist deine Erscheinung in der Gemeinschaft, in der Gemeinde für andere eine Ermutigung? Sicherlich nur dann, wenn du selbst Vorbild im Glauben bist. Ist dein Verhalten ein Vorbild, eine Stärkung für andere, die da noch schwach sind? Wenn nicht, lebst du in der Selbstsucht, so sieht dich Gott. Wie ganz anderes war es doch bei unserem Herrn Jesus. Obgleich er Sohn Gottes war, suchte er nicht, sagt die Bibel, seine eigene Ehre. Johannes 8, Vers 50. Ich suche nicht Ehre bei Menschen, sagte er. Der Herr hatte Ehre. Selbst vom Vater im Himmel hatte er Ehre. Aber von Menschen suchte er sie nicht. Wir haben keine Ehre. Aber dafür suchen wir sie. Jetzt erkennen wir diese Verdrehung, die durch die Sünde in uns vorhanden ist. Hoffentlich erkennen wir es, erfassen wir es. Wenn der Herr Jesus seine Ehre gesucht hätte, konnte er dich nicht finden, denn dann wäre er nicht erschienen. Denn der Sohn des Menschen, sagt Gottes Wort, ist gekommen zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Solche waren wir alle. Lukas 19, Vers 10. Und darin erkennen wir aber auch die Liebe Jesu, nämlich in seinem Kommen zu uns, dass er uns gesucht hat von der Jesus darstellenden Liebe, wird im 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5 gesagt, sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht nicht das Ihrige. Ist das Vorbild Jesu auch Vorbild für uns? Haben wir Jesus zum Vorbild genommen? Nicht uns selbst zu suchen, nicht die Ehre, nicht das Ansehen bei Menschen zu suchen. Nimmst du dieses Wort Gottes, das wir heute gehört haben, niemand suche das Sein, sondern das des Anderen, recht an. Und wir könnten noch sagen, wie können wir nun und was sollen wir nun in dem des Anderen suchen? Nämlich die Errettung des Anderen ist hier gemeint. Wir suchen dann das des Anderen, wenn wir die Rettung des Nächsten suchen. Das meint die Bibel Gottes Wort. Wenn wir die Errettung und die Wiedergeburt am Nächsten nicht suchen, suchen wir unser eigenes. Denn gerettet sein gibt Rettersinn. Wer errettet ist, wird sich mit allem hingeben dafür, dass andere Menschen gerettet werden. Wie wird nun der Herr Jesus über uns persönlich urteilen? Welche Meinung wird der Herr Jesus im Himmel haben, der uns zur Rechten der Majestät hier auf dieser Erde wahrnimmt, über uns haben? Wird er sagen, der Bruder, die Schwester ist jemand, die ihr eigenes nicht suchen, führen Menschen zu Jesus, bauen mein Werk weiter. Der Jesus möchte das an allen von uns finden. Er wird uns eines Tages begegnen. Und der Jesus sagt, und dann ist unser Lohn mit ihm. Wenn der Herr Jesus unser großer Lohn ist, dann haben wir danach getan, nicht unser eigenes gesucht zu haben. Der möchte Gnade schenken, dass wir das so recht erfassen, so recht verstehen, so recht erkennen, dass wir Christus darin ähnlich werden. Jesus hat ein wunderbares Vorbild, ein Beispiel hinterlassen, wie wir es tun sollen. Nämlich der Herr Jesus hat auf alles verzichtet, sogar auf sein irdisches Leben, damit er uns dienen konnte. Wir haben heute eine Zeit, in der wir kaum noch auf etwas verzichten können und wollen, was die Welt zu bieten hat. Und es ist bedenklich in unserem christlichen Abendland, dass man auf alles, auf nichts verzichten will, aber auf etwas kann man scheinbar doch gut verzichten. Und das ist die Jesus-Nachfolge. Es ist bitter, wie wir heute Menschen im Zustand des Egoismus sehen, die gebunden sind in einer Sucht. Jesus macht frei, auch von der Ich-Sucht. Jesus befreit von diesen Süchten. Und das bedarf unserer Bereitschaft, unserer Auslieferung an ihn, damit der Name Jesu, unseres Herrn, verherrlicht und erhoben werde. Amen. Amen. Wollen wir zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du dich unserer erbarmt hast. Oh, wo wären wir geblieben, wenn du nicht erschienen, wenn du nicht gekommen wärst mit dem Wissen, mit der Absicht, Herr, für uns zu leiden, für uns zu sterben, für uns in den Tod zu gehen. Herr Jesus, wo wären wir geblieben, wenn du nicht am Kreuz ausgeharrt hättest? Wenn du nicht dort an diesem Schandpfahl zum Überwinder geworden wärst über unsere Schuld und Sünde. Heiland, du hast dort unsere Sünde getragen. Wir waren die Schuldigen an deinem Tod. Heiland, wir haben durch unsere Dienstbarkeit der Sünde gegenüber dich ans Kreuz genagelt. Mit meiner Sünde habe ich dir die Dornenkrone aufgesetzt. Herr Jesus, und gib mir Licht in diesen Dingen, damit ich erkenne, welch eine Liebe du zu mir hast, wie du für mich ganz persönlich in den Tod gegangen bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du es für mich getan hast. Und ich will dir nachfolgen in der Weise, wie dein Wort es sagt. Will nicht mehr mich suchen, Herr Jesus. Und gerade darin willst du deine Freude, deinen Frieden, deine Gemeinschaft mit dir uns mitteilen, wenn wir das des anderen suchen. Denn du hast dein teures, heiliges Blut für alle Menschen hingegeben, damit sie Erlösung hätten. Herr Jesus, wir möchten rechte und treue Zeugen sein in der Nachfolge, in die du uns gerufen, weil du uns Aufgaben gegeben hast. Nun komm uns auch zu Hilfe in all unserer Schwachheit und erwecke in uns ganz neu, Herr, ein Feuer der Auslieferung an dich, ein Feuer des Eifers für dein Wort und für die Gemeinschaft mit dir. Hab Dank dafür. Wir wollen uns auch heute Abend ganz neu dir zur Verfügung stellen, wollen dich aber auch bitten, Herr, dass du uns wohlbehalten nach Hause geleitest, die wir hier zusammengekommen sind. Und lass auch dieses Wort mit uns gehen, lass es Festigkeit erlangen in unserer eigenen Seele, damit du, Herr Jesus, weitergehen kannst mit uns, den schwachen Menschen. Amen.